Die Kraft haben wir, aber es geht darum, wie entfaltet sie sich? Das heißt, wie kann Gott seine Kraft in uns zur Entfaltung bringen? Zuallererst müssen wir mit seinem Wort rechnen und dann müssen wir in Gebetskontakt mit ihm bleiben. Wir kommen heute Morgen zu einem dritten Faktor, dem Glauben bzw. dem Vertrauen. Es gilt, unserem Herrn Vertrauen zu schenken. Manchmal tut man so, als ob Gott noch eine Menge tun müsste. Aber wir haben eine große Anzahl von Zusagen und Aussagen über das, was schon ist. Und wir sollten dem Herrn dafür vertrauen. Ich lese einige Schriftstellen und mache einige Bemerkungen dazu. Verheißungen und Aussagen und Zusagen, die uns helfen können, Gott zu vertrauen für seine Kraft. Römer 15, Vers 13. Römer 15, Vers 13. Aber der Gott der Hoffnung fülle euch auf euer Vertrauen hin mit aller Freude und allem Frieden, dahin, dass ihr reich seid an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Vers 13 baut auf Vers 12 auf. Vers 13 ist aber eine Einheit für sich, was den ganzen Text in diesem Teil des Römerbriefes betrifft. Er hat eben davon gesprochen, in Kapitel 14 und im ersten Teil dieses Kapitels, wie Starke und Schwache im Glauben miteinander auskommen können. Er hat einige praktische Anweisungen gegeben in Kapitel 14 und in den ersten 12 Versen lenkt er unsere Augen auf Jesus Christus. Die ganzen Verse wollen den Christen in Rom auf Jesus hinlenken, wie er es gemacht hat. Dabei, für den es interessiert, den dieses Thema interessiert, wir müssen vorsichtig sein mit den Texten, die Jesus uns als Vorbild hinstellen. Nicht in dem Sinne, dass sie nicht eventuell Gottes Wort wären, nicht so. Es ist anders. Sie sind Gottes Wort, nur dürfen wir nicht aus diesen Einzeltexten dann eine umfassende Lehre aufbauen. Sonst kommen wir oder schlittern wir in einen Katholizismus hinein, in eine neue Imitationslehre, zum Beispiel wie die von Thomas à Kempis. Das ist nicht der Sinn dieser Texte. Wer bis zu Kapitel 15 gekommen ist, von dem wird wohl erwartet, dass er Kapitel 8 bereits gelesen hat. Und dort heißt es, dass Christus in uns lebt. Es ist sehr wichtig, in unserem Glaubensleben zweierlei zu beachten. Das, was vor uns steht und das, was in uns ist. In christlichen Büchern, in theologischen Werken, kann das eine oder das andere überbetont werden auf Kosten des anderen. Sie lesen manchmal Bücher, sehr schöne, herausfordernde, tröstliche Bücher über Christus in uns. Und das ist eine sehr vernachlässigte Wahrheit der Heiligen Schrift. Aber das ist nicht die einzige Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, dass Christus vor uns ist in der Schrift. Und wir haben uns, ihn dort anzuschauen. Warum ist das so? Wenn wir nur den Christus in uns betrachten, dann könnten wir auf die Idee kommen, unser geistliches Leben läuft gleichsam von selbst ab, dafür sorgt der Herr dann schon. Er ist der Motor in mir, ein gewisser personaler Motor. Die andere Gefahr ist, dass man nur Christus vor sich hat und versucht, ihn zu imitieren, ihn nachzuahmen. Auch das genügt nicht. Wer nur das tut, der hat keine Kraft und ist wieder im Raum des Gesetzes und versucht zu leisten und Gott wohlzugefallen. Viele Christen leben so, die meisten wahrscheinlich. Die Zahl derer, die nur mit Christus in uns rechnet, das ist wohl die kleinere Zahl. Beides brauchen wir. Wir brauchen die Wahrheit, Christus und der Heilige Geist leben in uns. Und Christus ist im Wort vor uns. Er ist meine Autorität, mein Bild und so weiter. Beides muss da sein in meinem Leben. Paulus sagt, Christus ist im Wort, dort finde ich sein Bild, dort kann ich ihn erkennen. Warum ist das wichtig? Weil ich aufgerufen werde, auch zu handeln. Ich muss mich entscheiden dafür. Ich darf nicht einfach so meinen, das wird der Herr Jesus schon in mir schaffen. Nein, er ruft mich auf und dann bin ich dran. Das Leben mit Christus, mit Gott, das Leben als Christ ist ein Leben zu zweit. Wir sind wie Noah, wie Henoch, die laufen mit Gott, halten Schritt mit Gott. Es ist nicht so, dass wir Roboter sind, geistliche Maschinchen, die Gott so steuert. Oder dass wir Handschuhe wären und die Hand wäre Gott und er würde uns nun so gebrauchen. Wir sind keine Handschuhe, obwohl Christus in uns ist. Wir sind Menschen im Bilde Gottes geschaffen und wir sind für ihn Gegenüber. Ich bin ein Gegenüber von Gott. Ich bin nicht ein Ebenbürtiger für Gott, aber ich bin in seinem Bilde geschaffen und er spricht mich an und ich reagiere. Aber dies ist das Große. Wenn ich aufgerufen werde, ihm nachzufolgen und ich bekehre mich, wenn ich dann immer wieder aufgerufen werde im Wort, ihm nachzufolgen und dorthin zu gehen und dieses und das tun, zu tun, dann weiß ich in dem Moment, wo ich Ja sage, Christus nicht nur vor mir ist, der mich leitet, sondern Christus in mir ist, um die Dynamik dann zu liefern. Und jetzt kommt eine andere Gefahr, dass man dann meint, diese Dynamik müsste man irgendwie feststellen können. Das ist ein Fehler. Es ist nur so, es kann sein, dass man sie feststellt, aber passen wir auf mit solchen Gebeten zum Beispiel, lasst uns deine Gegenwart verspüren. Wir haben kein Recht, die Gegenwart Gottes zu verspüren. Wir wandeln im Glauben. Und wir haben kein Recht, die Kraft Gottes zu verspüren. Wenn Gott das schenkt, das ist seine Sache. Und wenn das so geschieht, dann will ich furchtbar aufpassen, dass ich nicht davon abhängig werde. Ja. Als müsste ich jetzt immer diese Kraft irgendwie verspüren. Ich habe es in den vergangenen Tagen erlebt, weil sie sehr stressvoll waren, dass kurz bevor ich zu sprechen hatte, vielleicht eine furchtbare Müdigkeit, Sie wissen vielleicht, wie das ist, wenn man da sitzt und mit einmal merkt man, als ob die Kräfte so zerfallen würden. Und dann fragt man sich ja, wie wird man es jetzt schaffen? Und ich weiß, der Herr bringt mich durch. Und dann darf ich im Vertrauen mit ihm rechnen. Paulus sagt, er kommt nach Korinth mit Zittern. Aber im selben Text sagt er, in der Kraft des Geistes. Ich muss nicht aufhören zu zittern. Ich muss nicht aufhören, ängstlich zu sein, um die Kraft Gottes zu erleben. Es ist so, ich brauche nur so viel Kraft, als es braucht, den Willen des Herrn zu tun. Und was ich dabei erlebe, das ist egal, vollkommen egal, ob ich dabei krank bin, ob ich dabei schwach bin, ob ich dabei ängstlich bin, ob ich dabei zittere und so weiter, ob ich meine, das hat gar nicht geklappt, das ist Gottes Sache. Ich bete, ich bin kein Redner von Natur aus, die Janssens sind das nicht. Wenn Sie meine Brüder kennt und meinen Vater, dann würden Sie sich fragen, wie kommt der Janssen überhaupt dahin, hinter einer Kanzel zu stehen. Ich muss mich immer auf den Herrn verlassen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Ich will versuchen, mich zu üben in einem langsamen, deutlichen Sprechen. Aber manchmal verspreche ich mich ganz furchtbar. Und dann muss ich sagen, Herr, das ist deine Sache. Bitte lass die Leute doch vergessen, was nicht von dir war. Und lass sie bitte behalten, was von dir war. Ja. Gott kann inmitten eines gleichsamen Chaos dennoch etwas gesagt haben, das wirklich klar ist und das uns helfen kann. Deshalb wollen wir, wenn ein Gefäß, ein Instrumentarium hier steht oder jemand, den Sie zu Hause als Seelsorger haben, der dann immer wieder vor uns stehen muss, um sein Wort weiterzugeben, wollen wir nicht nach Menschen schauen, sondern auf das Wort hören. Und es ist das, der Anteil an Wort Gottes in einem Vortrag oder in einer Predigt oder in einem Beitrag, der für mich Nahrung ist. Nun kommen wir zurück. Römer 15, 1 bis 12 weisen uns auf Jesus Christus hin. Auf den Christus, der vor uns im Wort ist, von dem wir uns ein Bild machen können in seinem Handeln und dem wir dann nacheifern sollen. Aber dieser Christus, das wollte ich gesagt haben, lebt in mir, um die Kraft dafür zu liefern. Und in dem Moment, wo ich Ja sage zu den Wegen des Herrn in meinem Leben, ist die Kraft da, das zu tun, was der Herr will. Und jetzt kommt Vers 13. Vers 12 hatte gesagt, auf den werden die Heiden hoffen. Was heißt hoffen? Hoffen heißt, vielleicht soll ich erst sagen, hoffen ist ein Kind. Und zwar ein Kind von Liebe oder von Glauben oder von beiden. Paulus sagt in Römer 5, Vers 5, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, weil die Liebe Gottes ausgegossen worden ist in unserem Herzen. Das heißt, wer liebt, der hofft. Frauen, die ihre Männer vermisst hatten nach dem Zweiten Weltkrieg, die konnten lange, lange hoffen, aber wenn die Liebe versagte, dann versagte die Hoffnung auf eine Rückkehr. Und manch eine Frau hat die Hoffnung aufgegeben und hat sich ihren Mann dann für tot erklären lassen. Wenn er dann doch erschien, dann war es natürlich vorbei. Wenn wir erfüllt sind von der Liebe Christi und der Heilige Geist kann diese Liebe wachhalten, dann hoffen wir auf unseren Herrn. Wenn wir vertrauen, Vertrauen gebiert auch Hoffnung. Vertrauen heißt mit Gott rechnen und mit seinem Reden, mit seinem Wort. Mit zweierlei, mit seiner Person und mit seinem Wort. Wenn jetzt diese Hoffnung da ist, Entschuldigung, dieses Vertrauen und diese Liebe da ist, dann darf ich hoffen. Was heißt das? Das heißt, Liebe und Glauben üben für die nächsten Schritte. Hoffnung ist ein Zukunftswort und bedeutet für alles, das noch vor mir liegt, mit dem Herrn rechnen. Von dort, wo ich jetzt bin, bis zur Wiederkunft, die ich ihn schaue, dann geht das Glauben über in Schauen. Aber von hier bis dort ist Zukunft für mich und Hoffnungsstrecke, Hoffnungsgebiet. Die Wiederkunft Jesu Christi ist das Fernziel, beziehungsweise das Äußerste. Bis dahin geht die Hoffnung. Das heißt, ich rechne mit der Wiederkunft Jesu Christi. Das ist unsere gemeinsame Hoffnung. Aber dieser Jesus, mit dem wir dort rechnen, der ist jetzt da. Der Herr ist nicht nur nahe im Sinne seiner Wiederkunft, sondern auch räumlich im Sinne, dass er uns helfen will. Ich darf also für die nächsten zwei Schritte auf ihn hoffen, im Zeichen dessen, dass er dort ist und auf mich wartet und wiederkommen wird. Und diese Hoffnung wird getragen, sagt Paulus, vom Vertrauen, vom Glauben. Manchmal können Sie das Wort Glauben auch mit Vertrauen auswechseln. Wenn Sie das in Ihrem Bibellesen tun, dann kann das eine Hilfe sein, das Wort Glauben zu verstehen. An dieser Stelle ist das angebracht. Der Gott der Hoffnung, das heißt der Gott, der die Hoffnung in unser Leben hineinbrachte, durch Jesus Christus. Das ist, was er ab Vers 8 uns mitteilen wollte. Jesus Christus ist ein Diener geworden der Beschneidung, um die Verheißungen zu bestätigen für Israel und die Heiden dazu zu bringen, dass sie Gott verherrlichen für Barmherzigkeit. Jesus Christus ist erschienen und hat Hoffnung in unser Leben hineingebracht. Der Jude hatte Hoffnung wegen der Verheißung. Der Heide hatte nicht Hoffnung, nicht direkt. Insofern als Gott zu den Juden über die Heiden gesprochen hatte der Heide Hoffnung, aber nicht, weil er irgendwie ein Wort von Gott bekommen hätte. Das heißt, es ist pure Barmherzigkeit für uns, dass Gott uns gnädig gewesen ist. Aber dafür dürfen wir Gott verherrlichen. Er ist der Gott, auf den wir jetzt hoffen dürfen, weil der jüdische Messias unser Messias geworden ist. Und dieses geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das Schlusswort. Der Heilige Geist ist da, im Stillen, ohne dass ich das merke. Ich konzentriere mich nicht auf den Geist in mir, das ist viel zu subjektiv. Ich konzentriere mich auf die Zusagen Gottes in seinem perfekten Wort, in seiner vollkommenen Offenbarung. Dort gehen meine Augen hin und der Heilige Geist ist immer bestrebt, meine Augen darauf hin zu lenken. Und wenn ich das tue, dann ist der Heilige Geist in mir dabei, das kann ich nicht spüren, aber das weiß ich vom Wort her, dass er dann dabei ist, mein Vertrauen in Gott zu stärken. In der Kraft des Heiligen Geistes wird mein Vertrauen getragen, sodass ich hoffen darf. Und dann ist das Resultat, dass Freude in meinem Herzen sein darf. Bei allem Heulen, bei allem Stress darf in uns doch eine tiefe Freude sein am Herrn. Und ein Friede, der uns nicht genommen werden kann. Also, dann sind wir stark. Dann sind wir getragen. Dann kommen wir durch die schwierigsten Situationen, die vielleicht noch vor uns stehen. Jemand fragte mich gestern, ob wir durch die große Trübsal gehen müssten oder ob wir vorher vielleicht doch entrückt würden. Das weiß ich nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Argumente geprüft, die gebraucht werden für eine unbedingte Entrückung vor den 7 Jahren, und keine von ihnen hält stand. Und ich musste diese Lehre aufgeben und zugeben, dass der Herr heute vielleicht kommen kann, aber vielleicht auch erst ein paar Minuten vor seinem Erscheinen auf dem Ölberg. Dass ich vor dem Ölberg entrückt werde, das glaube ich. Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Aber ich will dieses sagen, dass wir mit allem rechnen sollten, meines Erachtens. Sie sind vielleicht anderer Meinung, vielleicht aber auch nicht. Aber auf jeden Fall, was immer kommt, ob wir die 7 Jahre leben oder nicht, wir dürfen auf alles gefasst sein, weil der Herr uns durchtragen wird. Wir dürfen auf ihn hoffen. Die nächste Stelle. Epheser 1, Vers 19. Epheser 1, Vers 19. Und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft für uns, die Glaubenden, sei, nach der Wirkung der Macht seiner Stärke. Paulus erzählt den Christen im Raum Ephesus, ich sage im Raum, weil der Brief nicht nur an ephesische Christen geht, er erzählt ihnen, wie er betet, und zwar für sie. Er betet für alle seine Kinder im Glauben. Und er betet, dass sie offene Augen bekommen. Und besonders dreierlei möchten sie ins Auge fassen. Das ist sein Gebet. Sie möchten geöffnete Augen haben für die Hoffnung des Rufes, mit dem man gerufen wurde. Denn als wir gerufen wurden zu Jesus Christus, wurden wir nicht nur gerufen, einen Weg mit ihm aufzunehmen, sondern wir wurden gerufen, um eines Tages bei ihm zu sein. Und das ist unsere große Hoffnung. Und das ist die Hoffnung, von der er in Vers 18 spricht. Das Zweite, man möchte geöffnete Augen bekommen für den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Nicht mein Erbe bei ihm, sondern sein Erbe bei mir. Im ersten Kapitel scheint es 2 Erben zu geben, von denen Paulus spricht. Im ersten Teil spricht er von unserem Erbe, das wir bekommen haben, das heißt eine Zusage für ein Erbe. Das Schenken dieses Erbes steht uns noch bevor, aber wir haben die Zusage, dass wir ein Erbe bekommen werden. Aber hier in Vers 18 bittet er, dass wir offene Augen bekommen für den Reichtum seines Erbes an uns. Das heißt, er betrachtet uns als ein Los. Eine kleine Hilfe für den Bibelleser. Das Wort Erbe bedeutet eigentlich Los. Und da liegt die schöne Parallele zu dem Buch Josua, wo Israel das Land ererbt und mittels Los ausgeteilt bekommt. Ein Erbe ist ein Los, das jemand bekommt. Eine Situation, ein Los, das ist mein Los. Gott hat an mir ein Los, das heißt, Gott schätzt mich. Paulus betet, dass die Christen erkennen möchten, wie sehr, wie viel Gott an uns hat. Und jetzt kommt das Dritte. Man möchte geöffnete Augen haben für die Größe seiner Kraft für uns. Für wen? Nicht die Gläubigen. Das ist ein allgemeines Wort für solche, die einmal zum Glauben kamen. So gebrauchen wir das. Gläubige sind Menschen, die zum Glauben kamen. Und jetzt sind sie Gläubige, so heißen sie. Kraft dessen, dass sie einmal ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzten. Aber nicht nur das kennzeichnet uns als Gläubige. In diesem Text scheint Paulus daran zu denken, dass es für den Christen ist, der jetzt seinen Glauben ausübt. Mit anderen Worten, der jetzt glaubt, dass er mit dem Herrn rechnen darf. Wenn ich mit dem Herrn rechne, ihm vertraue, dann ist die Größe seiner Kraft da für mich. Sie steht mir zur Verfügung. Welche? Das sagt er dann gleich, das ist dieselbe Kraft, die er in der Auferstehung auslöste, in der Himmelfahrt und mit der Jesus Christus jetzt herrscht in seiner Gemeinde. Das ist die Kraft, die uns zur Verfügung steht. Nicht in dem Sinne, dass ich sie jetzt habe und kann sie einsetzen, wo ich will. Nein, das geht nicht. Das tut Wimber. Nein, er tut das nicht, aber er will, er behauptet das zu tun. Ja. Die Leute denken, man hat hier jetzt so ein, das ist technisches Denken. Ja. Trotz dessen, dass Wimber meint, wir würden irdisch denken, denkt er eigentlich irdisch. Paulus will sagen, fleischlich eigentlich. Die ganze Sache ist wie eine Technik bei ihnen. Es steht uns eine Kraft zur Verfügung und dann spricht man und da ist sie schon. Yonggi Cho sagt, man visualisiert sich das und dann ist es schon da. Das heißt, man gebraucht eine gewisse Technik und dann klappt es. So sagt man das. Dann klappt es. Man spricht von es. Auch vom Heiligen Geist. Er ist ein es. So ist das nicht. Gott hat seine Kraft mir nicht zur Verfügung gestellt, autonom. Seine Kraft steht nur dem Vertrauenden zur Verfügung und jemand, der vertraut, ist gleichzeitig jemand, der bereit ist, gehorsam zu sein. Und das ist gleich mein Thema. Wir haben nur ein Recht, mit der Kraft Gottes zu rechnen, in dem Maße, wo wir im Gehorsam wandeln. Aber die Kraft Gottes bleibt immer in seiner Hand, trotz dessen, dass er in mir wohnt. Es ist nie so, dass Gott wie eine Maschine mir zur Verfügung steht und ich werfe da vielleicht eine Mark rein und dann kommt es raus. Hebräer 4. Hebräer 4, 1 und 2. Fürchten wir uns also, damit nicht etwa, während noch übrig ist, eine Verheißung in seine Ruhe einzugehen. Diese Ruhe ist nicht eine Ruhe, die man hier in dieser Welt erlebt. Das ist eine sehr verbreitete Lehre, als ob es noch eine Ruhe gäbe für einen Christen. Nein, es gibt keine Ruhe zusätzlich zu der, in die ich eingegangen bin, in Jesus Christus. Ich ruhe jetzt in Jesus Christus. Kommt her zu mir alle, ich werde euch Ruhe geben, heißt es. Nicht nur Erquickung. Das ist aber nicht die Ruhe, von der Schreiber hier spricht. Dies ist die Ruhe, die mir bevorsteht, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und diese Verheißung habe ich, dass ich in jene Ruhe eingehen werde. Vorausgesetzt, ich bleibe jetzt bei Jesus. Das ist die Voraussetzung. Während noch übrig ist, eine Verheißung in seine Ruhe einzugehen, wir sollen fürchten, dass nicht jemand von euch als zurückgeblieben erscheine, Denn auch an uns ist gute Botschaft ergangen, gleich wie an jene. Und jetzt kommt die Bedingung. Jedoch nützte das gehörte Wort jene nicht, da es bei den Hörern nicht mit Glaube vermengt war. Schöne Formulierung, sehr praktisch. Wir hören das Evangelium, während wir hören bzw. lesen. Das Evangelium ist die gute Botschaft, die Bibel. Die ganze Bibel ist Evangelium. Meine Augen fallen auf die gute Botschaft, auf das Wort Gottes, aber nur in dem Maße, wie ich jetzt Vertrauen aufbringe, dem Wort gegenüber, hat es eine Kraft in meinem Leben. Vorsicht mit der Lehre, die Bibel hätte eine Kraft sowieso. Sie hat große Kraft und sie kann eine ganze Menge von Unglauben umwerfen. Aber in meinem Leben muss ich das Lesen der Bibel oder das Hören des Wortes mit Glauben vermengen. Und das heißt aufnehmen, im Vertrauen aufnehmen, und dann kann Gott sein Werk tun in mir. Dann werde ich stark. Man kann noch Jesaja 30, Vers 15 hinzufügen. Im Stille sein und im Vertrauen liegt eure Macht. Jesaja 30, Vers 15, aber ich muss weitergehen. Der Gehorsam. Paulus spricht im großen Glaubensbrief, dem Römerbrief, zweimal, und zwar am Anfang des Briefes und am Ende des Briefes, von einem Glaubensgehorsam. In der Schrift gehen Vertrauen und Gehorchen Hand in Hand. Das eine erwächst aus dem anderen. Wer glaubt, der gehorcht. Der Gehorsam ist sehr wichtig, wenn wir stark sein wollen. Das lernt man schon bei Simson. Der Ungehorsam, der kostet ihm seine ganze Kraft. In 1. Korinther 4 haben wir Worte, die wir vielleicht sehr schnell überlesen, aber dort liegt eine Wahrheit, die wir zur Kenntnis nehmen sollten. Ab Vers 16, 1. Korinther 4, Vers 16 bis 21. Ich rufe euch also auf, werdet meine Nachahmer, macht es wie ich. Deshalb schickte ich Timotheus zu euch, der mein geliebtes Kind und treu im Herrn ist, der euch erinnern wird an meine Wege, die in Christus sind. Paulus hat ganz bestimmte Wege und die sind immer dieselben. Und Timotheus hat sie kopiert. Es gibt eine große Vielfalt im Evangelium, aber es gibt auch eine große Einfachheit. Das Evangelium bleibt immer dasselbe und Gemeinde Jesu bleibt immer zitierende Gemeinde, nicht kreierende Gemeinde, was die Botschaft betrifft. Durch die Jahrtausende sagen wir genau dieselbe Botschaft, immer. Es kommt nie eine neue Botschaft auf, es ist immer die alte Botschaft. Und die Wege dieser Botschaft, das heißt die Dogmatik und die Ethik, bleiben dieselbe. Die Wahrheit bleibt dieselbe und das Verhalten, das aus der Wahrheit kommt, ist immer dieselbe Halt, dasselbe Verhalten. Die Ethik ändert sich nie, die Ethik des Evangeliums. Meine Wege, das ist die Handlungsweise eines Christen, die in Christus sind, so wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Alle Gemeinden haben dasselbe Modell für das Verhalten. Als käme ich nicht zu euch, haben sich etliche aufgebläht. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde erfahren, nicht das Wort der Aufgeblasenen, sondern die Kraft. Warum? Denn das Königreich Gottes, nicht nur Reich, sie müssen sich darin üben, wo sie Reich finden, Königreich zu lesen. Denn es handelt sich hier um Herrschaft, nicht nur um ein Reich, wie etwa das dritte. Es handelt sich hier um eine Herrschaft, um einen König. Denn das Königreich Gottes besteht nicht in Worten, das heißt allein in Worten, sondern in Kraft. Worte sind schon da. Gott hat gesprochen. Aber es bleibt nicht nur bei Hüllen. Ja? Es handelt sich hier um Dynamik. Gott hat Kraft hinter seinem Wort. Was wollt ihr? Soll ich mit einer Rute zu euch kommen? Die hat Kraft. Ja. Wenn ich spreche, dann fühlt ihr es. Oder soll ich in Liebe kommen? Und mit einem sanftmütigen Geist. Ihr könnt wählen. Und ich werde dann reagieren.